Ja, ich freue mich sehr, dieses Thema heute mit euch zu besprechen, aus dem Wort Gottes. Ich möchte aber natürlich noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns auf die jungen Männer der Gemeinde konzentrieren, weil das hier in der Bibelstelle steht. Aber das heißt nicht, dass die Frauen, die heute hier sitzen, jetzt einschlafen können und sagen, okay, das trifft mich nicht, das ist nichts, für mich nichts. Deswegen, wir als Gemeinde sind eine Familie. Und wenn du merkst als Frau, was der Herr will für die jungen Männer, die du kennst, das ist auch dein Vorrecht und deine Möglichkeit, die jungen Männer der Gemeinde zu ermutigen und zu helfen. Jetzt nicht so zu nörgeln, das wäre natürlich schlecht. Also ständig sagen, das und das und das und das machst du falsch. Aber ermutigend und stärkend, die jungen Männer der Gemeinde zu helfen. Nochmal, die jungen Männer sind nicht nur die Teenagers, die unter uns sind, die 12 bis oder 13 bis 19-Jährige. Das trifft sich um die Männer, die ungefähr in meinem Alter sind, die auch bis 50 Jahre alt sind, die noch Familien haben, die noch oft in der Lage sind, Kinder zu bekommen, je nachdem, wie das dann in der Familie dann möglich ist. Das ist eben die jungen Männer sind die Männer, die jetzt nicht im Pensionsalter sind, die schon in den richtigen Arbeitsjahren ihres Lebens stehen. Und das sind die Männer, die Paulus hier an dieser Stelle durch den Heiligen Geist anspricht. So, wir wollen nochmal kurz vor dem Herrn im Gebet treten, bevor wir dann diese Stelle miteinander betrachten. Vater, dein Wort ist wunderbar und wir brauchen dein Wort mehr als alles andere im Leben. Herr, wenn wir dein Wort haben, dann können wir alle möglichen Schwierigkeiten auch durchgehen und mit deinem Wort stark innerlich bleiben. Auch wenn unser Körper äußerlich zergeht, dann hat man in deinem Wort eine Stärke und eine Hilfe, die geistlich ist, die mit deiner Macht verbunden ist. Wir wollen, Herr, die gesunde Lehre in unserer Gemeinde wirklich verkündigen und wir wollen das aber nicht nur theoretisch verstehen, wir wollen das auch praktisch anwenden, genau wie die Stelle, die wir heute vor uns haben, tut, dass wir als junge Männer, dass wir als Gemeinde, in welchem Lebensabschnitt wir uns befinden, dass wir uns so verhalten, durch deine Gnade, durch deine Kraft, wie es dir die Ehre bringt. Herr, wir wollen nicht uns diese Welt und Zeitgeist gleichgestalten, wir wollen uns Christus Jesus gleichgestalten und zu seiner Ehre leben. So Herr, bitte verwende dein Wort heute und wirk du in unser Herzen zu deiner Ehre. Und lass uns heute nicht entmutigt nach Hause gehen, weil wir merken, dass wir Sünder sind, sondern ermutigt, weil wir wissen, dass du uns die Gnade gibst, um diese Dinge zu sein, um diese Dinge in unserem Leben zu verwirklichen. Du bist die Kraft dafür. Du stehst dahinter. Und was du uns befehlst in deinem Wort, das ermöglichst du auch durch deine Gnade. Und wir wollen nicht kleingläubig oder ungläubig sein. Wir wollen voller Glauben sein und deine Ziele für unser Leben realisieren durch deine Kraft und Gnade. Danke, Vater, im Namen Jesu. Amen. Bevor ich anfange, möchte ich das noch schnell auf der Seite stellen. Junge Männer. Die Welt ist voll auch von jungen Männern. Wir haben auch hier in diesem Raum einige junge Männer, oder? Ich bin zwar 40 plus, aber wir sind noch jung, oder? Gerade junge Männer werden aber heute sehr stark angegriffen. Ich habe ein paar Zeitungsartikel für euch vorbereitet, die ich gerne kurz vorlesen möchte, schnell. Die sind beide aus deutschen Zeitungen. Ich habe jetzt leider nichts aufs Österreichische gefunden, aber ich glaube, was sich hier widerspiegelt, ist sicherlich nicht so anders in Österreich und wahrscheinlich auch nicht viel anders in alle Länder der Welt, die westlichen Länder der Welt. Gleich nach dem Frühstück verzieht sich der 14-Jährige in sein Zimmer. Er ist noch im Schlafanzug, setzt sich vor den Computer und wird diesen Platz in den nächsten 5 Stunden nicht verlassen. Draußen ist es schön, am Vormittag 28 Grad warm. Bolzplatz und Schwimmbad sind nicht weit. Der Junge sitzt vor seinem Computer und spielt Minecraft. Das ist zumindest das Spiel, das seine Eltern kennen. Was er sonst noch am PC treibt, keine Ahnung. Das ist doch nicht normal. Der ist süchtig, sagt die Mutter. Er trifft keine Freunde, verabredet sich nicht. Er geht nicht schwimmen, ist nicht im Sportverein. Nichts. Der Vater schweigt eine Weile, dann sagt er, das ist eine Phase, das geht vorbei. In der Mainzer Ambulanz suchen 500 bis 600 Menschen jedes Jahr Hilfe für ihren Umgang mit den verführerischen Spielen. Die Experten scheuen sich, eindeutige Bildschirmzeiten anzugeben, die als tolerabel oder schon als Zeichen der Sucht gelten können. Dennoch hat das Team aus Psychologen und Ärzten beobachtet, dass Menschen, meist Männer, die von sich aus kommen, weil sie ihr Problem nicht mehr bewältigen, wochentags im Durchschnitt 8 Stunden mit PC-Spielen verbringen, am Wochenende sogar 12 Stunden täglich. Der Altersgipfel für die exzessive Zockerei liegt bei 20 bis 25 Jahren. Das ist eine kritische Phase, wenn die Jungs Hotel Mama verlassen und mit Studium oder Ausbildung beginnen, sagt Wölfling. Nimmt das Spiel vor dem Computer zu viel Raum ein, drohen manchmal die Exmatrikulation, das heißt, man muss die Universität verlassen, darf nicht mehr weiter studieren, der Verlust aller persönlichen Kontakte oder sogar hohe Schulden. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Einer hat es mal auch früher gesagt, dass heute zunehmend mehr und mehr junge Männer die stärksten Jahre ihres Lebens vor einem PC-Bildschirm oder vor Computerspiele verbringen. Dass sie diese Zeit verspielen. Ein anderes Thema. Hotel Mama. 2008 lebten fast 2/3, 63% der 18- bis 26-Jährigen noch im Hotel Mama. Das ist nochmal in Deutschland. Ich habe keine Statistiken für Österreich, aber 2008. Hier Wiesbaden. Mädchen ziehen in Deutschland früher zu Hause aus als Jungen. Gut, jeder dritte 23-Jährige lebt noch bei ihren Eltern. Bei den gleichaltrigen Männern ist es mehr als jeder zweite. 2 Jahre später wohnt nur noch jede 5. junge Frau zu Hause. Von den 25 Jahre alten Männern ist es noch gut jeder dritte. Das bezeichnet die Statistik im Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden für das Jahr 2014. Grundlage ist eine jährliche Hausbefragung. Mit 30 Jahren wohnten noch 12% der Männer als ledige Kinder bei ihren Eltern. 30 Jahre alt. Und mit 40 Jahren noch immer 4% der Männer zu Hause im Hotel Mama. Von den 30 Jahren alten Frauen waren noch 5% im elterlichen Haushalt gemeldet. Mit 40 Jahren lebten nur noch 1% der Frauen bei den Eltern. In den vergangenen 40 Jahren hat sich jedoch viel verändert. Nimmt man beide Geschlechter zusammen, so lebten 2014 knapp 4 von 10 25-Jährige bei den Eltern, Männer und Frauen. 1972 nur 2 von 10 gewesen. Das heißt, jetzt zweimal so viel wie im Jahr meiner Geburt, 1972. Man merkt hier in unserer Gesellschaft, dass unter jungen Männern die Verantwortung, die man für das Leben übernehmen sollte, wirklich bergab geht. Dass man sich mit Computerspielen beschäftigt, dass man oft in einem hohen Prozentsatz zu Hause bleibt und von den Eltern sozusagen lebt und nicht das eigene Leben wirklich voranbringt und die Verantwortung verleugnet, die man als junger Mann haben sollte. Wir können heute die Gesellschaft betrachten und die Psychologen und Ärzte sagen, wisst ihr, der Grund, warum das noch so ist, warum das heute anders ist als früher, ist, weil die Ausbildungszeiten sich jetzt verlängert haben. Du brauchst mehr Zeit, um ein Uni-Studium abzuschließen. Du brauchst mehr Zeit, um eine gute Arbeit zu bekommen. Das könnte wohl sein. Ich will das jetzt nicht abstreiten. Aber das, was ich heute auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass der Christ, der christliche junge Mann, der christliche Mann darf seine Lebenseinstellung, seine Perspektive nicht aus der Kultur von heute nehmen. Weil in unserer Kultur heute wird die Rolle des Mannes, die Verantwortung des Mannes wirklich völlig unbiblisch und falsch definiert. Es wird sogar versucht, dass die verschiedenen die Genders, wie man sagt, diese bist du Mann, bist du Frau, das so völlig zu wegzuredieren, dass es gar keinen Unterschied gibt. Du bist ja nur ein Mann, weil ja, du willst ein Mann sein. Das hat mit Genetik nichts zu tun, sagen die heute. Und wenn du dein anderes Geschlecht annehmen willst, fühlst dich als Frau, dann kannst du das auch ändern. Das ist natürlich völlig falsch. Du hast das nicht entschieden, dass du diese genetische Zusammenstellung hast. Das hat Gott für dich entschieden. Gott hat beabsichtigt, dass du bist, wer du bist. Und die extrem winzige Anteil von Menschen, die ein richtiges körperliche Schwierigkeit haben, Geburtsfehler haben, wo sie nicht wissen, was sie sind, das ist die Ausnahme bestimmt nicht in Regel. Das heißt nicht, dass du bloß das bist, was du bist, weil du dich dafür oder dagegen entschieden hast. Gott hat etwas für dich bestimmt. Wo finden wir heute unsere Erklärung, wie eine junge Frau, wie ein junger Mann sich verhalten soll? Und dann, damit wir wissen, so bin ich jetzt auf den richtigen Weg, den Weg, den Gott für mich will. Folgst du die Gesellschaft? Folgst du die Freunde vielleicht, die du hast, die ungläubig sind? Was weiß ich? Folgst du irgendwas außer dem Wort Gottes? Bist du wahrscheinlich auf einen Irrweg. Weil letztendlich, das, was wir heute tun, dafür legen wir eines Tages vor Gott selbst Rechenschaft ab. So, da wollen wir weise sein, wie wir uns als junge Männer verstehen. Genau wie wir in den früheren Stellen die Themen angeschaut haben mit jungen Frauen und ältere Frauen und ältere Männer. Die jungen Männer unserer Zeit brauchen gesunde Vorbilder. In der politisch korrekte, genderneutrale Kultur findet der Christ keine Hilfe und keine Ermutigung. Wirklich die einzige zuverlässige Quelle, die einen Mann sagen kann, was es bedeutet, einen Mann zu sein, ist das Wort Gottes. Bevor wir das aber weiter anschauen, möchte ich uns noch einmal darauf erinnern, das, was wir hier sehen, ist die Auswirkung der gesunden Lehre. Vers 1 sagt, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. So, das heißt, bitte vergiss das nicht, das heißt, was wir heute anschauen, ist nicht bloß Regeln, die man einzuhalten hat. Der christliche Mann soll besonnen sein. Okay, abgehakt, ich bin gut. Nein, nein, das entspricht der gesunden Lehre. Das heißt, das Evangelium von Jesus Christus führt uns dorthin. Es führt uns dahin, und ich möchte nochmal darauf hinweisen, der Grund, warum der christliche Mann so sein will, ist nicht, weil er so sein muss, um Gott zu gefallen. Er kann durch sein Werke Gott nicht gefallen. Das Einzige, was Gott ermöglicht, uns anzunehmen, ist das Blut Jesu am Kreuz. Das heißt, wir stehen in Jesus Christus. Sondern warum sollten wir überhaupt uns darum bemühen? Die gesunde Lehre führt uns dazu. Das ist die Botschaft von Galaterbrief. Galaterbrief sagt, wenn du ein Kind Gottes bist, ein Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist in deinem Herzen. Und der Heilige Geist wird dich dazu führen, in Liebe einander zu dienen. Das heißt, du wirst von der Natur her, aus dem Herzen her, Liebe zeigen wollen, Menschen dienen wollen, Gott verehrend, Gott liebend leben wollen, nicht müssen. Großer Unterschied. Müssen sagt, meine Leistung. Wollen sagt Liebe. Gott verändert unser Herz durch das Evangelium, damit wir nicht mehr da bleiben wollen, wo wir waren. Ich will nicht mehr so sein, wie ich in meiner Sünde war. Ich will sein wie Jesus Christus. Deswegen schauen wir das an, weil unser Herz Jesus die Ehre geben wollen. Bevor wir das betrachten, diese Essstörungen, die ich heute erwähnt habe. Kennt ihr das, was Anorexia ist? Das ist was ganz, ganz Schlimmes. Ich glaube, das offizielle Wort ist Anorexia nervosa. Und das ist was ganz, ganz, ganz Trauriges. Und zwar, es trifft leider viele, viele Frauen. Du sagst, wieso redest du jetzt von Frauen? Weil ich glaube, Männer an die geistliche Variante dieser Störung leiden. Frauen an den körperlichen öfters. Und zwar bei Anorexia, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, wo man sich das Essen verweigert, damit man schlank bleibt. Man hat ein falsches Bild im Kopf, was Schönheit ist. Man schaut sich im Spiegel an und man denkt, ich bin übergewichtig, ich bin hässlich. Und was ist die Lösung? Nichts essen. So, sie essen nichts und dadurch werden die dann natürlich wirklich unterernährt, krank und sogar können sterben. Es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Das ist die eine Variation. Die zweite Variation ist auch nicht jetzt, wo man sich verweigert zu essen, sondern wo man diese Substanz, das man gegessen hat, dann wieder aus dem Körper entfernt. Das ist ein selbstinduziertes Erbrechen zum Beispiel. Man isst und um die Ernährung nicht im Körper wirken zu lassen, macht man, dass man bricht sofort. Das ist schlimm. Es ist ähnlich wie diese andere Bulimia, vielleicht kennt ihr das. Aber das ist auch eine ganz, ganz schlimme Sache. Bei Bulimia ist es anders, dass man extrem viel isst und dann sofort alles dann aus dem Körper erbricht. Warum erzähle ich das? Die Frauen haben das öfters als die Männer. Aber wir Männer, wir haben eine Art geistliche Essstörung. Geistliche Anorexia ist dieser restriktive Typus, das ist, wo der Mann sagt, oh, ich brauche das Wort Gottes nicht, ich schaff's ohne, das brauche ich nicht. Und wir nehmen nicht genug geistliche Nahrung zu uns und wir glauben, wir schaffen es irgendwie, wir sind sowieso gut ohne das Wort Gottes, wozu brauche ich das? Ich bin ein Mann. Und wir sind dann geistlich unterernährt und daher auch geistlich extrem schwach. Das andere, dieser Purging-Typus, das ist, wie ich gesagt habe, wo man sich selbst induziertes Erbrechen, damit die Energie nicht aufgenommen werden kann. Das ist der Mann, der sehr wohl das Wort Gottes hört. Vielleicht sogar geht er in der Gemeinde. Aber der nächste Schritt kommt nie vor. Und zwar, er wendet es nicht an. Er lässt nicht zu, dass es sein Leben verändert. Er nimmt es nicht auf. Und er sagt, ja, das ist ja nicht möglich. Das ist schön, aber das Leben funktioniert so nicht. Zumindest bei mir nicht. Und dann ist er auch genauso. Er verhindert, dass das Wort in ihm eine Wirkung hat. Gott sagt uns hier in Titus, die gesunde Lehre, die gehört und aufgenommen wurde im Herzen, wird eine Wirkung haben. Und meine Aufforderung an uns als Männer heute, meine Ermahnung an uns als Männer heute, und an alle in der Gemeinde ist, dass wir geistlich gesund sind, dass wir aufnahmefähig sind und diese Dinge, die Gott uns sagt, wirklich ernst nehmen. Dass wir das auch erkennen, das ist ja möglich. Und gehen wir einen Schritt weiter, das ist keine Last, das ist ein Vorrecht. Das ist keine Last. Willst du dein Leben so gestalten, dass Jesus Christus die Ehre in deinem Leben hat, dass du eines Tages vor Jesus stehst und dass er sagt, mein treuer Knecht, gut gemacht. Er wird das Ersten sagen wegen seiner Gnade, aber wir wissen aus Korintherbrief, es wird eine Zeit geben, wo unsere Werke als Gläubige geprüft werden. Nicht um zu sehen, ob wir im Himmel kommen oder nicht, das ist alles das Werk Jesu, sondern zu sehen, was bleibt zur Ehre Gottes aus unserem Leben. Es wird durchs Feuer erprobt und wir wollen dem Herrn an die Liebe zeigen, die ihm gebührt. Durch seine Gnade wollen wir das tun. So schauen wir uns jetzt das an. Wie wird ein junger Mann von der gesunden Lehre Jesu beeinflusst? Ich habe hier zwei Hauptpunkte. Ihr könnt die Lücken schon einfüllen. Dann hoffentlich könnt ihr das dann besser zuhören. In die 1, 2 und 3 werde ich jetzt einfach mündlich euch sagen. Wie wird ein junger Mann von der gesunden Lehre Jesu beeinflusst? Bevor wir die Verse 6 bis 8 anschauen, müssen wir noch einmal die Grundlage betrachten, kurz. Und das ist, was wir in Vers 11 bis 15 finden. Wenn du das Wort denn siehst, dann musst du die Frage stellen, warum denn steht denn da? Weil denn in Vers 11, denn die Gnade Gottes, das verbindet, was er jetzt gleich sagt, mit dem, was er schon gesagt hat. Okay? In diesem Fall steht Vers 1 bis 10 da, wo er sagt, die gesunde Rede, gesunde Lehre zeigt die jungen Frauen und so weiter, junge Männer, dass die so und so sein sollen. Und dann Vers 11, denn die Gnade Gottes. Hier ist die Grundlage. Das haben wir in einer Predigt vor einigen Wochen schon angeschaut, aber heute wollen wir das noch einmal kurz betrachten. Bevor der junge Mann überlegt, wie er sein soll, dann muss er überlegen, wer er ist. Wer er ist in Christus. Die Gnade Gottes ist erschienen. Diese Gnade Gottes, das heißt Jesus Christus, ist erschienen. Heilbringend ist für alle Menschen. Und sie nimmt uns in Zucht. Dieses Wort Zucht heißt Erziehung. Es heißt Korrektur. Gottes Gnade erzieht uns und zeigt uns die richtige Richtung. Und diese Erziehung, diese Training, darf ich das so sagen? Wie trainiert der Christ? Oder wie bewirkt Gott die Heiligung in einem Christen? Erstens, er wird, und das habt ihr auf euren Zetteln, er wird die Gottlosigkeit verleugnen. Die Zeitgeist heute ist grundsätzlich gottlos. Eine der größten Probleme mit netten Spiel, also Fernsehsendungen, ist, dass Gott in diese Fernsehsendungen völlig ignoriert wird. Wann war das letzte Mal, dass du irgendein nettes Fernsehsendung? Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe nur, das ist wahrscheinlich eine ganz schierige Sendung, aber kennt ihr diese vom Namen her Vorstadtweiber oder so, irgendwas, das hier in Wien verfilmt wird? Das ist irgendeine Sendung, eine Geschichte von irgendwelchen Frauen. Ich will jetzt nicht sagen, schau das an, ich habe es nie angeschaut. Ich glaube, das ist nichts Gutes. Aber glaubt ihr, dass in dieser Sendung im Mittelpunkt steht die Ehre Gottes? Wie diese Frauen jetzt ihr Leben gestalten, damit Jesus verehrt wird? Oder sie sich die Frage stellen, okay, wenn ich das jetzt tue, wie sieht dort Gott das? Bringt Gott das die Ehre? Ist das überhaupt in den Gedanken vorhanden in solche Sendungen? Nein, es sind atheistische Sendungen eigentlich. Und wenn irgendjemand als Religiöser vorkommt, dann ist es oft abwertend. Ja, das Wort, unser Zeitgeist ist gottlos. Und das Evangelium führt uns in eine völlig andere Richtung. Dass wir diese Gottlosigkeit verleugnen, sagen, nein, dazu gehöre ich nicht mehr. Das war ich, aber jetzt nicht mehr. Ich nehme 100% die Ansicht der Bibel an, Gott gibt's und Gott will ich auch mit meinem Leben verehren. So, junger Mann, wenn du in einer gottlosen Denkweise bist, dann wirst du natürlich diese Eigenschaften, die der Herr für dich will, nicht in deinem Leben hervorrufen können durch seine Gnade. Du bist getrennt von seiner Gnade. So das erste ist, durch Buße für unsere eigenen Sünden lehnen wir diese Gottlosigkeit der Welt ab. Aber nicht nur. Was sonst verleugnet der junge Mann und dein Christ? Die weltlichen Begierden werden auch verleugnet. Und da wieder in unserer Zeitgeist genau das Gegenteil ist, was vorkommt. Die weltlichen Begierden. Also es dreht sich alles um, was du willst. Willst du eine Beziehung führen mit irgendjemand, Mann, Frau, egal. Was du willst, mach das. Was du begehrst, tue das, hol dir das. Tu es, wie du es haben willst. Du bist im Mittelpunkt des Lebens. Hol dir, was du willst. Und was entsteht natürlich daraus? Der eine sagt, ich will das. Und der andere sagt, nein, ich aber will das. Naja, ich habe das Recht, glücklich zu sein, wie ich mir das vorstelle. Da ich das Recht habe, zu bekommen, was ich will, kämpfe ich für, was ich will. Warum kämpfen sie? Jakobus sagt uns, wir kämpfen miteinander, weil wir nicht kriegen, was wir wollen. Das Evangelium in Christus sagt, wir verleugnen die weltliche Begierden. Was wir wollen, ist nicht mehr im Mittelpunkt. Was steht im Mittelpunkt? Was Gott will. Er ist mein Gott. Er ist meine Herzensliebe und meine Richtung. Und ihr kennt das Beispiel, wie kommen zwei Menschen näher zueinander, wie werden die jetzt bessere Beziehungen führen, wenn die in der gleichen Richtung gehen. Und zwar hier ist Gott, hier oben, und sie sagen, ich will Gott ehren mit meinem Leben, ich will eigentlich Christus ähnlich sein, ich will mein Leben für ihn gestalten, aber ich bin so weit von ihm weg, hier weit unten. Und hier ist der Mann, hier ist die Frau, oder hier sind zwei Männer, die einfach in der Arbeit so streiten oder irgendwas. Wie werden sie zueinander näher kommen? Wenn sie versuchen, zueinander so zu kommen, könnte es sein, dass der eine will zu den anderen sich annähern und der andere läuft davon weg. Und dann gibt es eine Verfolgung überall. Aber wenn die beide jetzt, oder es kann sein, dass die natürlich beide in ganz andere Richtungen laufen. Aber wenn die beide sagen, nein, ich lebe für Gott. Gott ist mein Herr. Und die sind so weit voneinander getrennt, aber sie gehen näher und näher zu Gott. Was will Gott? Was will Gott? Was will Gott? Kommen sie ganz natürlich näher zueinander, weil sie sich dem Herrn nähern. Weil sie den Herrn folgen wollen. Und genau das ist, was Jesus sagt. Das Evangelium, die gesunde Lehre, zeigt uns, dass wir unsere eigenen Begierden verleugnen können, weil Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben und uns von unseren Sünden verleugnet hat. Er ist die Lösung und die Antwort, die wir brauchen. Das ist das Zweite. Das Dritte sehen wir auch hier. Und zwar, wir verleugnen die weltlichen Begierden und wir sind besonnen und gerecht und gottesfürchtig. Wir leben in der jetzigen Weltzeit. Wenn wir dann weiterlesen, Vers 14 ist das, was ich noch finden wollte. Der sich selbst, der Herr Jesus Christus, sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Manche lesen das und denken, aha, er hat uns von Gesetzlosigkeit erlöst. Ich dachte, wir sollen nicht gesetzlich sein. Die Antwort darauf ist ja. Wir sollen nicht gesetzlich sein. Der Unterschied zwischen gesetzlich sein und gesetzlos sein ist groß. Gesetzlich ist der Mensch, der sagt, wenn ich diese Liste abhacke, dann bin ich gut. Das waren die Pharisäer. Die haben alle diese Regeln aufgestellt. Du darfst nicht mal, wenn du beim Tisch sitzt auf einem Sessel, du darfst dich nicht zurückrutschen in der Erde an einem Samstag, an einem Sabbat, weil die Stuhlfüße oder also Sesselfüße dann in der Erde so kleine so Rillen machen könnten. Und das ist wie Pflügen. So wie Pflügen. Das heißt, du arbeitest an einem Samstag dann. Also bitte. Und sie haben gesagt, nein, das Gesetz sagt, an einem Sabbat darfst du nicht arbeiten. Daher musst du wirklich vorsichtig sein, wie du vom Tisch aufstehst, weil wenn du den Sessel pflügst, dann hast du gearbeitet. Das ist schlimm. Das ist gesetzlich. Und die haben gesagt, ah, weißt du, ich bin richtig aufgestanden. Ich bin Wir sehen, wie ich aufgestanden bin. Nur ein Beispiel. Das ist dieser selbstgerechte Egoismus in solche gesetzliches Denken. Gesetzlosigkeit sagt, du, ich bin Christ und es ist mir egal. Oder ich bin nicht Christ, es ist mir egal. Ich mache, was ich will. Es gibt gar keine Maßnahmen oder gar keine Anleitung, wie ich mein Leben führen soll. Ich mache, was ich einfach will. Gott, ich bin nicht unter das Gesetz, das heißt, es ist egal. Aber genau dagegen spricht Paulus im Galaterbrief. Das ist, was der Geist Gottes nicht in uns tut. Ganz im Gegenteil, der Geist Gottes sagt, hey, Gott sagte, du sollst nicht töten. Und Jesus sagte, wenn du jemanden in deinem Herzen hast, wenn du Hass für jemanden in deinem Herzen findest, eigentlich tötest du den Menschen in deinem Herzen. Und Jesus sagte, ich will, dass ihr wirklich reif sind. Ihr sollt einander lieben. Wozu führt der Geist Gottes uns, wo führt er uns hin, meine ich? Dass wir die Liebe wirklich in unserem Leben verstehen und dann das in unserem Leben einsetzen. Und wenn wir einander und Gott lieben, dann werden wir natürlich den Mann nicht töten, oder? Wenn wir jemanden lieben, dann werden wir nicht anlügen. Wenn wir Gott lieben, dann werden wir nicht gegen Gott handeln, weil wir ihn lieben. Das ist, wohin er uns führen möchte. So, das Evangelium befreit uns, wie es in Galater Kapitel 5 sagt, aus der Liebe einander zu dienen, weil Jesus unsere Schuld am Kreuz getragen hat. So, das ist, wie diese gesunde Lehre uns beeinflusst. So, was soll ein junger christlicher Mann anstreben? Weil sein Herz voller Liebe ist für Gott, weil die gesunde Lehre ihn gezeigt hat. Jesus ist das Allerwichtigste in deinem Leben. Interessant, dass was hier steht, unsere erste Eigenschaft in Vers 6 ist, die jungen Männer sollen besonnen sein. Besonnen. Das ist wieder so ein Wort, das du nicht jeden Tag begegnest, oder? Wer hier in der Schule, für die jungen Männer, wer in der Schule, hast jetzt gerade letzte Woche mit jemandem gesprochen und jemand hat die Frage gestellt, hey, bist du heute besonnen? Ist das vorkommen? Oder in der Arbeit? Hey Leute, ich will, dass ihr alle besonnen seid heute. Kommt das vor? Nein, das ist ein Wort, das wir nicht so oft verwenden. Das bedeutet aber etwas ganz, ganz Klares, Selbstbeherrschung, durchdacht, dass wir vernünftig denken und leben. Aber dieses vernünftiges Denken und Leben hat Gott im Zentrum. Okay, das heißt, Jesus orientiertes, vernünftiges Leben. Besonnen. Es ist das Gegenteil von ein undiszipliniertes und gefühlgetriebenes Leben. Ja, wir sind nicht impulsiv und unbeherrscht, sondern absichtlich entscheiden uns, den Weg Gottes zu gehen. So, liebe Männer, wer hier, wenn er einen langen Tag in der Arbeit gehabt hat und nach Hause kommt, das Erste, woran er denkt, ist, wie kann ich meiner Frau heute dienen? Ich will jetzt keine Hand zeigen, aber bei mir ist das nicht das Erste. Das ist nicht, wo meine Gefühle mich hinführen. Weißt du, wo meine Gefühle mich hinführen, wo ich dagegen kämpfen muss? Ich bin zu Hause. Ach, wo ist mein Seffel? Aber weißt du, das ist nicht unbedingt, was richtig ist. Und wenn ich mich gegen meine Gefühle entscheide und mich für meine Frau oder meine Kinder entscheide und sie helfe, da ist was Schönes dabei. Der Geist Gottes ermutigt mich und stärkt mich und hilft mir, das zu tun. Wisst ihr, Disziplin ist eine Entscheidung, wo man sagt, ich bin bereit, gegen meine Gefühle zu handeln. Sportler machen das immer wieder. Und die glauben, das ist normal, dass sie diszipliniert ihr Sport üben. Der Sportler, der wirklich ernst seinen Sport treiben möchte und wirklich gut werden will, der verleugnet manche Dinge in seinem Leben. Der wird jetzt nicht nach dem Training nach Hause kommen und 2 Stunden lang alles Ungesunde essen und ja, alles kaputt machen, was er gerade gut gemacht hat. Klar, oder? Und wir respektieren das in einem Sportler. Paulus schreibt in Timotheus, diese leiblichen Übungen haben schon Wert, aber geistlich zu sein, das hat Wert für die Ewigkeit. Wir dürfen uns verleugnen. So, besonnen. Denkst du so? Willst du so besonnen auch denken? Ist meine Entscheidung, wie ich meine Freizeit gestalte, bringt das Gott die Ehre? Wenn jemand meine Freizeit anschauen würde, würde er als erstes sagen, ich liebe Gott und zweitens, ich liebe meine Familie. Die sind meine Nächsten, die am nächsten zu mir sind. Und dann drittens natürlich, ich liebe andere Menschen. Oder wenn sie meine Freizeit anschauen, würden sie sagen, er liebt sich selbst. Und vielleicht liebt er die anderen. Das Evangelium führt uns dazu, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten lieben. Das fängt an, dass wir besonnen, vernünftig über unser Leben denken. Okay? Das nächste ist dann etwas, das damit auch verbunden ist. Vorbild guter Werke. Dass er besonnen sein soll, Vorbild guter Werke. Das Wort Vorbild hier ist ein Wort, das auf Griechisch heißt Typos, ein Typ, ein Muster, Schablone könnte man eigentlich verwenden. Wenn du eine Schablone hast, dann kannst du mehrere Sachen genau gleich, eins zu eins gleich produzieren. Du musst das ausstampfen oder wie heißt das so, einfach ein Stempel, Schablone oder irgendwas, ist immer gleich. Sind wir eine Schablone, ein Muster für gute Werke? Paulus hat in Timotheus es so gesagt, in 1. Timotheus 4, Vers 12, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild, ein Typos, ein Schablone im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Das ist auch, was ein Gemeindeältester sein soll. 1. Petrus 5, Vers 3 sagt, dass die Gemeindeältesten sollen Vorbilder oder Schablonen sozusagen für die Herde, für die Geschwister sein, als Unterhirten unter den Herrn Jesus. Und du sagst, ja, wie kann ich jetzt wirklich in all meinen Gewohnheiten eine Schablone, ein Muster der guten Werke sein? Noch einmal, es ist nicht, dass Gott hier sagt, du musst jetzt vollkommen sein. Aber wie gehst du mit deinen eigenen Schwächen um? Wenn du merkst, oh, jetzt habe ich es wieder gemacht. Jetzt war ich wieder ungeduldig. Oder jetzt habe ich wieder, bin nach Hause gekommen, ich habe mich nur im Sessel gesessen, ich habe meine Frau vernachlässigt, ich habe die Kinder vernachlässigt. Und der Grund dafür war, ich bin müde. Was tust du, wenn du das merkst und erkennst, ich bin wieder meinen Weg, eine Schablone, ein Muster guter Werke wäre? Du gehst hin und sagst, liebe Frau, bitte entschuldige mich, das war falsch. Liebe Kinder, weißt du, Papa hat da falsch gehandelt. Ich habe dich angeschrien. Ich bin nicht mit dir so umgegangen, wie ich es tun sollte. Würdest du mir bitte vergeben, verzeihen? So will ich nicht sein. Dann zeigst du auch deine Kinder, wie geistliche Menschen mit ihren Schwachen umgehen. Und wie sie dann Befreiung bekommen. Wie sie dann wirklich wieder in ihrem Herzen die Reinheit haben dürfen, dass sie wissen, zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil er so gut ist und immer vergibt und immer reinigt und immer treu ist. Und wenn ich merke, ich bin jetzt wieder gestolpert, ich bin wieder hingefallen, ich bleibe nicht da unten und sage, oh, ich bin so schlecht, oh, ich bin so schlimm. Das stimmt schon, wir wissen das alles schon. Wir sind schlecht und schlimm. Wir sind Sünder. Sondern ich richte meinen Blick wieder auf Jesus. Er ist gut, er vergibt, er ist treu. Ich nehme seine Vergebung an, ich entschuldige mich bei meinen Mitmenschen und ich stehe wieder auf und ich folge Jesus nach. Und wenn unsere Kinder das als Vorbild sehen, dann merken sie, wie ein gesunder Christ arbeitet. Papa, Mama, die sind echt. Die sind keine irgendwie unrealistische Menschen, die behaupten, alles richtig zu machen, aber wenn ich das Leben betrachte, viele Fehler machen und das nicht zugeben. Nein, so will der Herr nicht. So, liebe Männer, Vorbild guter Werke. Und wenn du das liest, dann bist du wie ich und du sagst, oh, wie so sehr brauche ich Gottes Gnade. Und dann kommen wir zurück. Bist du anorexik in der Bibel? Bist du ein unterernährter Mann? Versuchst du in eigener Kraft das zu tun? Du wirst flach auf dein Gesicht fallen. Ich auch. Deswegen brauchen wir die Kraft. Gebet und das Wort Gottes, die Gnade. Nächstens, gesunde Lehre. Interessant, vielleicht, wenn jemand das liest, würde er meinen, dass Vers 7 von Vers 6 eine Trennung darstellt. Und natürlich sieht man in Vers 7, dass der Paulus hier direkt der Titus anspricht. Aber es heißt nicht, dass er nicht die allgemeine junge Männer in der Gemeinde mehr ansprechen will, sondern er schließt jetzt Titus in diese Gruppe ein. Und das merken wir natürlich auch in Vers 8, wo er sagt, dass er, wenn man so eben gottgefällig lebt, dann wird der Gegner beschämt sein, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Und jetzt ist er wieder in den Mehrzahl und spricht alle junge Männer an. So, Titus ist ein Vorbild für die jungen Männer, aber das, was Titus sein soll, das soll er auch die anderen jungen Männer lehren. Die sollen auch das sein. Das heißt, wir alle haben diese Verantwortung, damit gegen uns alle gemeinsam nichts Schlechtes gesagt werden kann. So, was heißt gesunde Lehre? Wenn wir lesen in Vers 7, Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise erstens Unverfälschtheit. Unverfälschtheit. Hier haben wir auch das gleiche Problem, das wir früher schon angesprochen haben. Wir Männer neigen dazu, Heuchler zu sein. Wir wissen, was die Wahrheit ist. Und wir sagen es. Und wir sagen es sogar mit Nachdruck. Oh, das ist jetzt richtig. Und dann tun wir es nicht. Und dann tun wir es nicht. Dann ist unsere Lehre zwar theoretisch richtig, aber es ist heuchlerisch. Es ist etwas, das die Kinder sehen und sagen, das ist verfälscht. Das ist nicht echt. Du kannst nicht Wasser predigen und Wein trinken und glauben, dass das eine Wirkung haben wird. Es gibt ein Buch, das ich jetzt auch habe, ein Studium in den USA. Viele junge Leute, Kinder, den christlichen Glauben verlassen haben, nicht gläubig geworden sind, wurden befragt, warum seid ihr nicht gläubig? Warum habt ihr es abgelehnt? Wisst ihr, was der allererste Grund war, warum sie davon weggegangen sind, nichts mehr damit zu tun hatten wollen? Größter Grund war, Mama und Papa waren sonntags ganz anders als unter der Woche. Sonntags ganz fromm, unter der Woche wie alle anderen. Und natürlich ist das ist eine verfälschte Lehre. Das trennt Gott vom Leben. Und wenn Gott vom Leben getrennt ist, dann braucht man ihn gar nicht, oder? Wozu dann sonntags noch dazu, wenn du ihn unter der Woche gar nicht wirklich brauchst? Und das ist, wo unsere Vorbildwirkung als Männer und sogar als Ehepaar so extrem wichtig ist. Kleine Augen schauen zu. Und wenn nicht unsere eigenen Kinder, dann die Kinder von anderen Menschen auch. Die schauen uns an, die schauen zu, der behauptet Christ zu sein. Sie behauptet Christ zu sein. Was wirkt das in ihrem Leben aus? Wenn es im Leben keine Auswirkung hat, dann wozu brauche ich das? Ich kann genauso schlecht oder gut, was auch immer, leben, ohne Gott, wenn das mit Gott nichts zu tun hat. Unverfälschtheit. Die Kinder, die junge Menschen im Glauben müssen sehen, dass unser Leben steht hinter unseren Worten. Das ist das Erste, wozu Paulus den Titus ermahnt und die jungen Männer ermahnt, sei unverfälscht. Lehre das natürlich, was richtig ist, aber steh dahinter, es darf nicht falsch sein. Zweitens sehen wir würdigen Ernst. Das ist schon was Ernstes, das wir hier tun. Das ist eine wichtige, ernste Botschaft, dass man mit Ernsthaftigkeit verbreiten darf und soll. Und es soll uns wirklich zeigen, dass diese Lehre wichtig ist. Es ist das Gegenteil von was man heute in manchen Gemeinden findet, wo man muss wirklich vorsichtig sein, wo Leute versuchen, irgendwie das Evangelium cool zu machen, lässig zu machen. Hey Mann, werde Christ, weil Christsein ist ja genauso cool, genauso lässig, wie in der Welt zu leben. Werde Christ, weil Jesus gibt dir, was du willst. Du kannst alles behalten, nur mach das jetzt christlich. Gib Jesus einfach zu deinem Leben hinzu. Das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht würdigen Ernst. Es dreht sich um Himmel und Hölle. Es dreht sich um Gott gefällig zu leben oder Menschen gefällig zu leben. Wir sind nicht Menschen, die jetzt eine Botschaft haben, das heißt, sei cool für Gott. Heiligkeit ist nicht cool. Es ist heilig. Gott ist, in der Bibel, wenn jemand vor Gott kommt, wenn jemand Gott oder seine Herrlichkeit gesehen hat, wisst ihr, ohne Ausnahmen, was ist passiert? Was haben diese Menschen getan, als sie Gott begegnet sind? Jetzt nicht direkt gesehen, aber seine Herrlichkeit. Was haben sie getan? Sind auf ihren Gesicht gefallen vor Gott und haben angebetet in Demut, weil sie wussten, er ist heilig und ich nicht. Und wir wollen jetzt lässig, hey, cool, nimm Gott an. Schau, Gott ist Liebe, er ist rein, er ist vollkommen, er ist wunderbar, aber du kannst nicht lässig mit Gott umgehen. Das ist so schlimm wie heute, alles was Respekt und ehrbar sein betrifft und würdigen Ernst betrifft, irgendwie aus dem Weg geräumt wird. Und ja, es gibt keinen Respekt mehr, wie es sein sollte. Drittens, ist sehr ähnlich, Unverderbtheit. Aber das geht einen Schritt weiter. Jetzt dreht es nicht um lässig sein. Paulus sagt, dass diese Lehre darf nicht krass und grob sein. Es soll die Heiligkeit Gottes entsprechen. Und da sehen wir auch heute, wie so falsch das ist, wenn jemand versucht, mit derbe, krasse, schmutzige Worte oder Methoden oder, darf ich das so wohl sagen, Musik aus den untersten Schichten der gottlosen Welt, eine Musik holen und dann christliche Worte dazu und sagen, das ist ja alles okay, weil die Worte jetzt stimmen. Aber diese Musik stammt von den gottlosesten Teilen der gottlosen Welt. Das ist der Ursprung davon. Das ist eine Verderbtheit, das nicht die Herrlichkeit Gottes entspricht. Paulus sagt, dass junge Männer, euer Lehre, was ihr versteht, muss gesund sein. Und es wird dann unverfälscht sein, es wird ernst sein und es wird rein sein. Du wirst das nicht mit derbe, schmutzige Dinge verbinden. Und das ist dann, bringt uns unser letzter Punkt bei den jungen Männern. Was ist das? Gesunde, untadelige Rede. Wenn das Herz so verändert wird, die Lehre gesund ist, dann ist natürlich das, was wir sprechen, das, was wir sagen, dementsprechend gut, gesund, untadelig. Das heißt, das, was du mit deinen Kumpeln, worüber du redest, in der Schule, zu Hause, in der Arbeit, wo auch immer du bist, wenn Gott da zuhört, dann sagt er, das gefällt mir. Das ist erbauend. Das entspricht meiner Vorstellung, wie ein geistlicher junger Mann, der gesund ist, in seiner Rede ist. Dass unsere Rede dann natürlich unser Herz widerspiegelt, ist klar. Was aus unserem Mund herauskommt, entsteht in unserem Herzen. Ist dein Herz rein? Ist dein Herz Christus ähnlich? Ist dein Herz mit der Wahrheit wirklich beschäftigt und gut ernährt? Dann wirst du auch aus deinem Mund in den schwierigsten Situationen Gutes herausbringen. Deine Quelle, weil die Quelle gut ist. Okay, so du schaust das an und du denkst, wow, das ist schön. Aber jetzt, warum ist das so wichtig? Wisst ihr, Paulus sagt es hier direkt. Das ist deswegen wichtig, weil in Vers 8, diese Eigenschaften sind wichtig, damit der Gegner beschämt wird. Wer ist der Gegner? Wer ist dieser Gegner? Wovon redet Paulus hier? Gibt es da ein Fußballmatch? Wer ist unser Gegner? Bitte? Ja, wir sind nicht in einem Kampf gegen Fleisch und Blut. Aber dieser geistliche Macht, die in dieser Welt herrscht und Gott entehren will, Gottlosigkeit fördert, der eine verderbte Sprache, eine Respektlosigkeit fördert, der eine Ehrenlosigkeit fördert. Dieser Gegner wirkt durch Menschen. Menschen, die seine Einstellungen, seine Gedanken befürworten und fördern wollen. Seine Diener sind. Ja, er verklagt uns und er ist gegen die Christen. So, wenn Menschen, die den Weg des Gegners gehen, unser Leben sehen, was können sie sagen? Können die sagen, der ist einer, der tut, was er sagt? Oder würden sie sagen, schau, der sagt, er ist Christ, aber pff. Das ist natürlich das Schlimmste, was vorkommen kann. Das haben wir gesehen in vielen Situationen, wo Gott verlästert wird, weil Menschen, die behaupten, Geistliche zu sein, in irgendwelche derbe Sünden entblößt wurden, gezeigt wurden. Das ist das Schlimmste, was passieren kann für die Ehre Gottes. Und dann der Gegner springt drauf und sagt, siehst du, die sind alle Heuchler, die sind alle Menschen, die nur machthungrig sind. Die wollen euer Leben einfach beherrschen, weil sie predigen Wasser und trinken Wein. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Das sollte nie der Fall sein. Wenn wir als junge Männer wirklich unser Teil ernst nehmen, dann wird das passieren, was auch Petrus uns sagt. Wenn wir 1. Petrus 2 und Vers 11 bis 12 lesen, sagt er uns etwas ganz Ähnliches. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Die fleischliche Begierden, diese Wünsche, ich, die streiten gegen deine Seele. Enthalte dich. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übertäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Sie wollen schlecht über euch reden, aber sie können es gar nicht. Warum? Weil diese Menschen die Liebe so vollkommen leben durch die Gnade Gottes. Und das ist, damit schließen wir ab. Die Männer der Gemeinde sollen vorbildliche Jünger Jesus sein. Und wie ist das möglich? Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen. Wenn du diese Liste liest, das Erste, was du denkst, wenn du so bist wie ich, ist, oh, das schaffe ich nicht. Immer gesund zu reden? Die Antwort darauf ist, gib dich der Gnade Gottes hin, verlass dich auf den Herrn und geh Schritt für Schritt vorwärts. Gott verlangt nicht eine Vollkommenheit im ersten Tag, aber dass du die richtigen Ziele hast, dass du den richtigen Weg gehst, dass du die richtigen Wünsche hast und dass du dich auf ihn verlässt und keine Ausreden machst, mit deinen eigenen Sünden biblisch umgehst. Das ist Gnade. Und ist das nicht schön? Du bist nicht als junger Mann irgendwie hilflos, deine eigenen Gefühlen überlassen. Du bist nicht alleine in diesem Kampf. Du hast die Gnade Gottes zur Verfügung. Du hast das Wort Gottes als Ernährung für dich da. Und Gott kann und wird dich verändern. Und eines Tages wird der Herr vor dir stehen. Und das, was er in deinem Leben getan hat, wird zu seiner Ehre sein. Und du wirst in seiner Arbeit mitarbeiten dürfen. Und du wirst staunen, wie Gott durch dich gewirkt hat. Wenn wir Frauen und Männer in der Gemeinde Jesu haben, und ich meine jetzt nicht nur unsere Ortsgemeinde, sondern in der Gemeinde Jesu, wenn alle Männer und Frauen, die Christen sind, die wirklich Christen sind, diese Verheißungen wahrnehmen würden, das ist, wer ich bin in Christus. Das darf ich sein. Das will ich zunehmend mehr und mehr verwirklichen. Dann würden wir eine ganz neue Gemeinde haben. Dann würden die Gemeinden wirklich aufblühen. Gottes Kraft wirken unter uns. Aber zuerst müssen wir in aller Demut und Buße sagen, ich habe zu oft, zu viel bin ich meinen Weg gegangen. Vergib mir, Vater, und danke für deine Gnade. Möge der Herr uns helfen, so zu sein, wie der Herr will. Bist du ein junger Mann hier heute? Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Nimm diese Erklärungen ernst und suche das in deinem Leben. Sag, Herr, ich will so sein. Zeig mir, wie ich das erreichen kann, zunehmend mehr und mehr zu deiner Ehre. Lass uns beten.